Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir mal einen ganz ungewöhnlichen Podcast. Ich sage wir, weil mein lieber Mann sitzt mir gegenüber und grinst mich völlig blöde an. Vielleicht merkst du auch, dass die Akustik ein bisschen anders klingt als sonst, weil dieser Podcast, der kommt nicht aus meinem Ankleidezimmer und meinem sogenannten Fischzimmer, sondern der kommt aus meinem Wohnmobil. Wir sind nämlich gerade im Urlaub. Unser letzter Urlaubstag. Und ja, also heute mal den Podcast aus dem Wohnmobil. Also nicht wundern, falls es irgendwie anfängt zu blaren oder zu schreien. Das sind meine beiden Kinder, die auch hier mit im Wohnmobil sind. Die schlafen aber jetzt tief und fest, hoffen wir zumindest. Und ja, also mal was ganz anderes als sonst. Heute möchte ich ein Thema besprechen, was mir schon lange so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ich habe vor langer Zeit einen Hörerbrief bekommen und hast du mal auch mit dem Handy zu spielen und machst mich total nervös. Also ist schon ganz lustig, wenn der eigene Mann einem gegenüber sitzt und grinst wie ein Pfannkuchen. Also ich habe einen Hörerbrief bekommen von einer lieben jungen Dame, die aber ungenannt bleiben möchte. Und ich habe mich gerade mit meinem Mann darauf geeinigt, wir nennen sie Susi, weil es einfach einfacher ist, eine andere Person, also es ist was Persönliches, wenn man das so mit Namen dazu hat, ne? Und Susi hat mir einen Brief geschrieben. Es geht um das Thema Beziehung und hat gesagt, es wäre total cool, wenn ich dazu zu dem Thema mal einen Podcast machen würde. Und ha, ich habe natürlich sofort gesagt, ja, das Thema ist geil, das möchte ich machen. Und habe es aber immer geschoben, geschoben, geschoben. Und mir ist auch klar geworden, warum ich das so geschoben habe, weil es so ein wichtiges, tiefes Thema ist, was die meisten von uns auch beschäftigt, auf irgendeine Art und Weise, auch wenn wir es vielleicht so gar nicht wissen, beschäftigt es eigentlich, denke ich, jeden Menschen. Und deswegen habe ich da auch immer mich so nicht so recht rangetraut, weil ich das halt auch einfach mal gut machen wollte. Und ja, die letzten Abenden haben wir ja so ein bisschen Däumchen gedreht hier im Wohnmobil. Es hat viel geregnet, es war sehr kalt. Und ja, heute hat mein Mann die Heizung angeschmissen, ordentlich, ist ordentlich warm jetzt. Aber sonst haben wir ein bisschen gefroren die letzten Tage, hat viel geregnet. Hat dann viel Zeit darüber zu sprechen und uns auch Gedanken zu dem Thema zu machen. Und wir haben ja, wie gesagt, in unserer Beziehung auch viel mit dem Thema zu tun. So, jetzt haben wir lange geredet. Jetzt lese ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor, worum es geht. Und dann hört man mein Mann vielleicht auch irgendwann auf zu grinsen. So, ich lese einfach mal vor, was mir die Susi geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, dass man sich selber das Leben schwer und eine funktionierende Beziehung kaputt machen kann, wenn man sich unsicher ist. Ich lese das jetzt nur so ein bisschen mal so auszugsweise vor, ja. Zum Beispiel Situationen, wie der Partner denkt scheinbar nicht an einen und dann hat man gleich schlechte Laune und zweifelt die ganze Beziehung an. Warum ist das so, dass man sofort die komplette Beziehung anzweifelt, obwohl man eigentlich weiß, dass der Partner einen liebt? Warum ist man eifersüchtig, obwohl man nicht eifersüchtig sein möchte? Und diese Hirngespinste, die sich dann aufdrängen, die man aber auch ganz schwer loslassen kann, obwohl man weiß, dass sie Quatsch sind. Ja, sie schreibt auch, dass in der letzten Beziehung ihr Ex-Freund sehr eifersüchtig war und dass sie aber in dieser Beziehung, also sie derjenige ist, der eifersüchtig ist. Und sie weiß, dass es völlig überflüssig und bekloppt ist, da ihr Partner sie ja liebt, aber sie schreibt, dass sie das Urvertrauen nicht entwickeln kann, das jede Situation abfedert. Und dann bekommt er halt doch mal eifersüchtige Nachrichten, wenn er allein zum Geburtstag einer alten Schulfreundin geht, weil sie keine Zeit hat. Ja, sie sagt, das Ganze ist überflüssig und destruktiv, aber wie gesagt, sie weiß sich da nicht so richtig zu helfen. Sie schreibt, dass es ansonsten sehr, also eher kleine Dinge sind, die hier und da dafür sorgen, dass es Stunk gibt, zum Beispiel, dass sie sich schnell vernachlässigt fühlt. Und das ist ja interessant, sie schreibt, dass sie wie durch einen Filter guckt und nur noch diese eine Vernachlässigung sehen kann und fühlen kann und nicht die vielen tollen Dinge, die er sonst so macht. So, ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, damit ihr auch eine Idee habt, worum es geht. Und ich fange mal an, so ein bisschen was über das Wesen von Beziehungen. Ihr habt mal ein Stöhnen hören, da war er bei dem Wort Beziehung. Bei dem Wort Beziehung hat er gestöhnt, ich habe es genau gehört. Jetzt hier ein bisschen was zu dem Wesen von Beziehungen. Ich denke, das ist ganz gut. Und nicht wundern, dass hier die Blätter heute mal so rascheln, weil ich habe ja gesagt, wir haben die letzten Abenden mal zusammengesessen und viel darüber gesprochen. Und da ist so einiges doch auf Papier gekommen. Und das soll halt mal ein bisschen helfen, Strukturen, diese schwere Geschichte zu tun, zu bringen. Genau. Also, wir fangen mal damit an, wenn man einen anderen Menschen kennenlernt. Zum Beispiel meine Tochter, die kam heute vom Spielplatz. Die ist 9. Die kam vom Spielplatz, die hat den ganzen Tag mit so einem Jungen verbracht. Die waren wie so zwei Kletten aneinander geklebt. Und die kam nach Hause und sagte, stell dir vor, Mama, alles hat er gleich wie ich. Außer, dass er einhändig besser Fahrrad fahren kann als ich. Aber das kann ich ja noch lernen. Also ansonsten hat er alles gleich, wir passen, wir sind wie Spiegel. So sagte das heute meine 9-jährige Tochter. Oh mein Gott, meine Tochter ist das erste Mal verliebt und morgen fahren wir nach Hause. Aber ich glaube, die Erfahrung, da mussten wir alle durch.
Die Arme.
Ja, genau. Also am Anfang der Beziehung, wenn man seinen Partner kennengelernt hat, dann ist man verliebt und es scheint alles perfekt zu sein. Man schwebt im 7. Himmel, das kennt ihr ja sicher auch, und das hält halt mal länger, mal weniger lang an. Und irgendwann weicht dieser Zustand der Verliebtheit und der rosaroten Brille, wie man so schön sagt, einem Zyklus von eher schmerzhaften Zeiten und dann wieder liebevollen Zeiten. Man könnte auch sagen, so eine Art Hass-Liebe-Zyklus. Und die Beziehung bringt dann irgendwann Lust auf der einen Seite und auf der anderen Seite Schmerz. Und solange die Phasen von Schmerz und von Liebe relativ gleichmäßig verteilt sind, lebt so eine Beziehung auch gut weiter. Und an dem Punkt, wo die Phasen des Schmerzes, des Streites sozusagen überwiegen, dann bricht so eine Beziehung zusammen. Am meisten hat man das Gefühl, oh, wenn der Alte endlich mal, jetzt sage ich einfach der Alte, es gibt ja vielleicht auch Männer, die den Podcast hören, ja, gibt es auch, aber wenn man guckt gerade böse an. Also man ist dann, ich sage erstmal Partner, wenn man dann denkt, Mensch, wenn der Partner einfach mal mit dem und dem aufhören würde, dann wäre alles perfekt. Also ich müsste ihn nur irgendwie dazu bringen, dass er das und das sein lässt und dann ist alles geritzt. Ja, aber das ist halt nicht so, weil im Endeffekt ist das so, Liebe geht nicht ohne Schmerz und Schmerz geht nicht ohne Liebe. Beide bedingen sich einander, also es ist immer so eine Poligkeit. Und die positive Seite ist halt dieses Verliebtsein, dieses lebendig fühlen, dass man das Gefühl hat, das Leben macht auf einmal Sinn. Und wenn man zusammen ist, dann fühlt man sich ganz. Und das Problem an dieser Seite ist einfach, und da entsteht sozusagen die Negativität, wenn man das fühlt, entsteht Angst, und zwar Verlustangst. Nämlich wenn man sich vorstellt, dass man diesem Menschen, der einem das gibt, der einem dieses wunderschöne Gefühl gibt, wenn man sich vorstellt, dass der irgendwann mal weg ist, dass der nicht mehr da ist, warum auch immer, weil er einen verlässt, fremd geht oder stirbt oder was auch immer, dann kommt es zu Klammern, zu dem Gefühl von Abhängigkeit oder auch, naja, können wir sagen, ist auch wieder so eine Droge. Ne? Es entsteht Angst. Besitzanspruch, Eifersucht, es beginnt vielleicht auch Manipulationsversuche, mit Hilfe von emotionaler Erpressung oder Schuldzuweisen, Anklagen, was auch immer. Man versucht auf alle Fälle, sich dem anderen Partner zu sichern. Und logischerweise, wenn man den Partner mit, oh, ich glaube, da wird einer wach. Nein, es hat nur geraschelt und geklappert. So ein Wohnmobil ist doch sehr hellhörig, ne? So, jedenfalls, ja, wenn man seinem Partner Schuld zuweist und sagt, du liebst mich nicht mehr oder du gehst mir fremd, dann kann es schon sein, dass der andere sich angegriffen fühlt und zum Gegenschlag ausholt oder sich weiter von einem entfernt. Und so entsteht halt aus einer Phase der Liebe eine Entphasung des Schmerzes und des Leidens, bis es dann wieder zur Versöhnung kommt. Ja, und dieser Zyklus, der kann halt jahrelang andauern. Genau. Das erstmal so zum Wesen der Beziehung. Im Endeffekt ist es ja so, dass so eine Liebesbeziehung einem das Gefühl gibt von Ganzsein. Also körperlich gesehen sind wir sowieso nie ganz, weil wir sind entweder Frau oder Mann. Und nur in einer sexuellen Vereinigung sind wir mal kurzzeitig ganz, aber das ist halt immer nur so ein kurzer Augenblick. Und dann ist auch schon wieder vorbei. So, und psychologisch ist das Ganze noch komplizierter. In der Regel beziehen wir unser Selbstgefühl von außen. Das heißt von Dingen, die außerhalb von uns selbst liegen. Also das Gefühl davon, wer du bist oder wie viel du wert bist, beziehst du von Dingen, die mit dir überhaupt gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel deine Rolle in der Gesellschaft, von deinem Besitz, dein äußere Faktoren, wie zum Beispiel Aussehen, Schönheit oder auch persönlicher Erfolg oder Scheitern, zum Beispiel auch als Familienmitglied oder auch in der Firma. Und dieses vom Verstand geschaffene Selbstbild, das ist sehr unsicher und verletzlich und sucht deswegen unablässig nach Bestätigung. Denn es will dieses ständige Gefühl von Mangel und Bedürftigkeit oder Unsicherheit irgendwie loswerden. Und dieses Gefühl von Unsicherheit rührt daher, dass die Dinge im Außen, mit denen wir uns identifizieren oder aus denen wir unseren Selbstwert beziehen, flüchtig sind. Ja, das ist zum Beispiel so ein Model zum Beispiel oder so eine Schauspielerin ist ein gutes Beispiel. Wenn man seinen Selbstwert aus seiner Schönheit zieht, ist ganz klar, Schönheit ist vergänglich, man wird halt einfach irgendwann mal alt. Ja, mein Mann sagt immer, Frauen werden schneller alt als Männer und Männer werden nur interessant. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Auffassung. Auf jeden Fall ist es einfach mal so, dass die Schönheit irgendwann schwindet. Und in dem Moment, wenn die Schönheit schwindet, wenn ich mit meinem Körper identifiziert bin und daraus meinen Selbstwert ziehe, dann schwindet mein Selbstwert, dann habe ich ein Problem. So, und nun kommt da so eine Beziehung daher und diese Beziehung scheint alle meine Bedürfnisse zu erfüllen. Man fühlt sich plötzlich verbunden, verbunden mit dem anderen Menschen und dadurch verbunden mit dem Leben, fühlt sich lebendig. Und diese geliebte Person, die wird zum Mittelpunkt des Lebens, zum Mittelpunkt der Welt oder deiner Welt. Und die Tatsache, dass dieser Mittelpunkt wieder außerhalb von dir liegt und du also immer noch dein Selbstgefühl von außen beziehst, erscheint meistens erstmal unwichtig. Wichtig ist einfach nur, dass dieses unterschwellige Gefühl von Mangel, dieses unterschwellige Gefühl von Unzufriedenheit oder Unvollkommenheit oder da fehlt irgendwas in meinem Leben, das ist auf einmal nicht mehr da. Und das Problem ist aber, dass diese Gefühle schon noch da sind. Die sind nur unter der Oberfläche versteckt, denn der Partner stillt am Anfang, in der Verliebtheitsphase, diese Bedürfnis. Ah, ja, die rosa-rote Brille, mein Mann. Ich glaube, wir haben auch keine rosa-rote Brille mehr auf, ne? Nein. So, wenn diese rosa-rote Brille halt einfach mal irgendwann verschwindet, an die Verliebtheit nachlässt und der Partner einfach wieder mehr so ist, wie man ist, weil es ist einfach so, man stellt sich auf den Partner ein, man versucht einfach, sich von seiner besten Seite zu zeigen, dann werden die Bedürfnisse nicht mehr so stark befriedigt und dann tauchen diese Gefühle, die wir eigentlich loswerden wollen und loswaren, wieder auf. Das Problem ist, dass diese Gefühle, wenn die wiederkommen, meistens viel stärker wahrnehmbar sind als vorher. Die sind richtig präsent. Und in der Regel machen wir dann unseren Partner für diese Gefühle verantwortlich. Das heißt, wir greifen den Partner aus unserem Schmerz heraus an. Und dadurch wird natürlich beim Partner der Schmerz geweckt. Und dann startet er zum Gegenangriff. Und ja, das war es dann meistens, ne? Die Hoffnung ist ja, dass der Partner irgendwie dazu überredet werden kann, sein Verhalten zu verändern, damit wieder alles so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig läuft wie vorher. Denn meistens dient die Beziehung dazu, dass der Partner den, ich sage jetzt mal, den Schmerz als Oberbegriff abdecken soll, den wir aber alle in uns tragen. Den haben wir alle. Und solange wir uns dem praktisch nicht stellen und uns damit auseinandersetzen oder ihn auflösen, hilft so ein Partner, das abzudecken. Ja, und da sind wir letztendlich wieder bei meinem Lieblingsthema Selbstliebe. Ja, also Beziehungen sind nicht die Ursache für den Schmerz und für das Unglück, die sie sozusagen erzeugen, sondern die bringen den Schmerz, der in uns ist, einfach nur zum Vorschein. Und das können wir nur ändern, wenn wir uns mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen. Und ich würde sagen, an der Stelle haben wir jetzt einen guten Abriss geschaffen für das Wesen von Beziehungen. Und jetzt kommen wir mal zu den Fragen von Susi. Ich mache den nächsten Zettel mal rauskramen hier. Oh, wo habe ich das hier? Die Fragen von Susi. Genau, und zwar hat Susi ja geschrieben, dass wird von Unsicherheit gesprochen, von Eifersucht. Und mal gucken, ich habe hier noch irgendwo einen Zettel. Da war so viel in dem Text. Ich bleib mal beim Thema Selbstliebe. Damit fange ich an. Und zwar Selbstliebe. Es geht hier so ein bisschen um das Thema Platz. Das Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist Sicherheit, Verbundenheit. Also nicht nur von den Menschen, sondern generell von Leben. Alles Leben auf diesem Planeten will überleben. Und alles ist danach gestrickt, dass man sich fortpflanzt, dass das Leben überlebt. Und dazu braucht es Sicherheit. Und bei uns Menschen äußert sich dieses Sicherheitsbedürfnis einfach auch mal nach der Sicherheit, nach einer Beziehung, nach Geld, nach Besitz, nach Heim. Also praktisch kann man grob runterbrechen. Wir brauchen ein Heim, wir brauchen einen Partner und wir wollen Nachkommen in die Welt setzen, damit es weitergeht. Das sind so unsere Grundstruktur, sage ich mal, ne? So, und das Bedürfnis nach Sicherheit äußert sich bei jedem Menschen unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt Menschen, die brauchen halt ein dickes Bankkonto, um sich sicher zu fühlen. Andere brauchen halt einfach ein großes Haus mit einer dicken Mauer und manche andere brauchen einfach eine feste, funktionierende Beziehung. Ja, und natürlich so einen hübschen Mann, wie ich einen habe.
Dankeschön.
Ja. Ist schon nicht so einfach, einen ernsthaften Podcast zu machen, wenn man so eine Grinsebacke sich gegenüber so sitzen hat. So, aber ein bisschen Spaß muss ja sein, gerade bei so einem ernsten Thema. Und ja, Sicherheit. Diese Sicherheit, die suchen wir oft, hatte ich ja schon gesagt, so dieser Selbstwert, der kommt ja meistens aus dem Außen. Das heißt, auch die Sicherheit kommt im Außen. In der Beziehung ist es so, wenn mein Partner mich liebt, fühle ich mich verbunden und fühle mich dementsprechend sicher. Man spricht in der Psychologie davon, man bekommt einen Platz gegeben. Das ist der gegebene Platz, den mir ein anderer Mensch gibt. Und ich denke, bei jedem klingelt das jetzt, wenn mir ein anderer Mensch einen Platz gibt, kann er mir diesen Platz natürlich auch entziehen. Und zwar ganz schnell, von einem Tag auf den anderen. Der trifft einen anderen, ist verliebt und das war's. Oder der hat einen Unfall und ist einfach mal weg. Aha. So, das heißt, der gegebene Platz ist kein sicherer Platz. Und aus dieser Tatsache heraus kommt die Unsicherheit. Und sobald der Partner nicht mehr an Blumen denkt oder sich mit einer Freundin trifft, wie in unserem Beispiel, oder keine Ahnung, sich der Partner im Verhalten ändert, sehen wir unseren gegebenen Platz in Gefahr, werden unsicher, werden eifersüchtig, dann starten die ganzen Manöver mit Manipulation, emotionaler Erpressung, bla bla. Und so, jetzt habe ich von alles erzählt, dann geht das los. Und da sind wir bei dem Thema Selbstliebe. Man nennt das den sogenannten sicheren Platz. Also die einzige wirkliche Sicherheit und den einzigen sicheren Platz, den es gibt, das ist der Platz, den man sich selbst gibt. Das ist das Thema Selbstliebe. Das ist ein bisschen haarig bei uns in unserer Gesellschaft. Da kräuseln sich bei vielen immer die Fingernägel. Und ich habe in anderen Podcasts ja auch oft schon vom Thema Selbstliebe geredet, deswegen will ich hier auch gar nicht weiter so tief daran eingehen, weil sonst quatsche ich noch 10 Stunden. Ich bin heute eh ganz schön, ja, müsste lange sitzen oder mehrfach, keine Ahnung. Wird heute ein langer Abend. Jedenfalls Thema Selbstliebe. Je weniger Selbstliebe ich habe, je weniger ich in mir verankert bin, je weniger ich mir selber einen sicheren Platz gebe, desto abhängiger bin ich davon, von der Person im Außen, die meinen Lebensmittelpunkt darstellt, von meinem Partner. Und solange mein Partner, wie in der ersten Beziehung von Susi, mir hinterherläuft und eifersüchtig ist und mir damit immer wieder suggeriert, ich bin eifersüchtig, ich will dich haben, ich brauche dich, ich will dich, bin ich sicher. Habe ich aber einen Partner an meiner Seite, der entweder sehr mit Selbstliebe gesegnet ist und dadurch einem sehr viel Freiheit gibt, ja, und sagt, mach mal, ist okay, kann sich treffen mit anderen, oder der selber sehr ein großes Freiheitsbedürfnis hat, oder aber der merkt, oh, die junge Dame ist eifersüchtig, ich bin sicher. Logischerweise sinkt dann beim anderen Partner die Sicherheit und dann kann es dazu kommen, dass man in der nächsten Beziehung eigentlich der eifersüchtige Part ist, der weniger das Sicherheitsgefühl verspürt. Also Selbstliebe wäre ein ganz großer Lösungsweg, um diesem furchtbaren Gefühl der Eifersucht für beide Partner zu entgehen, sowohl für sich selber als auch für den Partner, den man ja meistens durch seine Eifersucht, durch sein Bedrängen und durch alles, was man da so macht, anklagen und doofe Nachrichten schreiben. Es gibt Menschen, denen gefällt das. Die provozieren das vielleicht sogar auch, weil sie dadurch ein Gefühl von Sicherheit haben. Dann ist das eine schöne Hass-Liebe-Beziehung, die sich gegenseitig befruchtet. Es gibt aber auch Menschen, die das wegtreibt, ja, die das einengt, die das, für die das befremdlich ist und die sich dann eher zurückziehen und dann verliert man seinen Partner. So, dann war der nächste Punkt, ja, der Interpret. Die Susi hat geschrieben, die eigene Interpretation, die Hirngespinste, so hat sie das genannt, sind ein großes Problem. Ja, wir haben alle eine rege Fantasie und wir haben, das nennt man Interpreten. Die Byron Katie hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wen es interessiert. Mal reinhören, und zwar heißt das Buch Lieben, was ist. Ich habe auch schon mal drüber gesprochen, deswegen reiße ich das mal ganz, ganz kurz an. Und zwar geht es darum, was ich denke, das fühle ich. Also jeder Gedanke, der setzt sich im Körper als ein Gefühl um. Und jedes Gefühl, was ich wahrnehme, das hinterfrage ich gedanklich. Und dann gibt es einen sogenannten Ping-Pong-Effekt zwischen Gedanken und Gefühle. Das kann sich richtig hochschrauben und hochputschen zur Gedankenspirale, bis man dann irgendwann völlig abseits von Gut und Böse das megamäßige Hirngespinst aufgebaut hat. Und diese eigene Interpretation, also müsst ihr euch vorstellen, es gibt einen Bereich im Gehirn, ich sag mal, da sitzt der sogenannte Interpret, der bewertet und vergleicht alles, was wir sehen. Das heißt, wenn wir durch die Welt laufen und wir nehmen irgendwas wahr oder sehen irgendwas, hören irgendwas, dann interpretiert jeder von uns das anders. Sozusagen jeder guckt durch eine andere Brille durch diese Welt. Ja, der eine sieht ein halb leeres Glas auf dem Tisch stehen und der nächste sieht ein halb volles Glas auf dem Tisch stehen und jeder hat damit ein anderes Gefühl. Und wenn jetzt, sage ich mal, der Partner zum Beispiel mit einer alten Schulfreundin auf eine Party geht, dann interpretiert das jeder von uns anders. Der eine sagt, hey, ist ja cool, dass sie sich treffen und noch miteinander zu tun haben. Ich gönne meinem Freund das. Und der andere sagt, um Gottes Willen, die waren mal zusammen, wer weiß, was jetzt passiert, da könnte sonst was passieren. Mein Mann kommt auch schon wieder auf schlechte Gedanken. Ja, so, und diese eigene Interpretation, so wie ich sozusagen die Dinge bewerte, beurteile und die erschaffen meine Gefühlswelt. Ja, und dann ruft man seine Freundin an und dann erzählt man sich mit seiner Freundin und je nachdem, wie die das Ganze sieht, naja, was soll ich jetzt weiter erzählen? Dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, beziehungsweise ich sitze zu Hause in meinem Kämmerleinchen und drehe Däumchen und fresse die Chipstüte oder die Eiswaffel in mich rein und stelle mir vor, was sie alles machen. Und je mehr ich mich mit diesen negativen Gedanken beschäftige, desto beschissener fühle ich mich. Und im Endeffekt passiert es, dass ich zum Telefon greife, eine doofe Nachricht schreibe und das war's dann. Ja, wie kommt man da raus? Weil das ist ein Muster, fällt mir noch ein Muster, aber das machen wir gleich. Ja, das merken wir uns mal. Wie kommt man da raus? Eigentlich kommt man da nur raus, was ich denke, das fühle ich. Also bitteschön, Positive Gedanken. Kontrollieren, was ich denke. Die eigenen Gedanken beobachten und versuchen, positiv zu denken und am besten gar nicht denken, einfach im Hier und Jetzt sein. Also auch hier wieder so ein bisschen der Buchtipp, zum Beispiel Eckhart Tolle. The Power of Now ist ein wunderschönes Buch, was sich mit Gegenwärtigkeit und Hier und Jetzt beschäftigt. Denn diese Negativität kann sich eigentlich immer nur in der Vergangenheit und in der Zukunft abspielen. Und die Realität ist immer jetzt. Also jetzt sitze ich auf der Couch und ich sitze vorm Fernseher und habe eine Eiswaffel in der Hand und mache mir schlechte Gedanken über das, was mein Freund macht und das, was der macht. Das ist Spekulation, Hirngespinst, weil ich bin ja gar nicht da, ich sehe ja gar nicht zu, ich weiß ja gar nicht, was ist. Ich modelliere eine Masse von Gedanken, auf die ich gar keinen Zugriff habe, beziehungsweise die ich gar nicht, wie kann man das sagen, Schatz, wo ich ja gar nicht weiß, ob das wahr ist. Ja, das kann ja absolut, ja, das ist alles nur Fiktion. Ja, und aus dieser Fiktion, aus dieser Fantasie erschaffe ich meine Realität. Das nennt man dann sozusagen projizieren von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, und in dem Moment, wenn ich ins Hier und Jetzt komme und es hier und jetzt ist, Susi sitzt auf der Couch mit der Eiswaffel in der Hand, guckt Fernsehen und macht sich keine Gedanken mehr an Freunde, weil die guckt Fernsehen, weil jetzt sitzt sie auf der Couch. Und alles, was kommt, kommt. Und alles, was war, war. Ja, also das Leid entsteht in dem Moment, wenn ich im Verantwortungsbereich des anderen agiere. Was denkt er, was fühlt er, was macht er? Das weiß ich alles nicht. Ich bin nicht dabei und es ist nicht mein Kopf und es ist ein anderer Mensch. Ich kann immer nur bei dem bleiben, was ich tue, ich denke und was ich fühle. Das ist meine Verantwortung. Mein Gefühl, mein Gedanke und mein Handeln. Das kann ich kontrollieren, das kann ich wirklich wahrnehmen und manchmal nicht mal das. Und in dem Moment, wenn ich auf der Couch sitze und da vor mich hin lamentiere, dann leiste ich Widerstand. Aber auch schon mal, oder ich habe da auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, was das bedeutet, Widerstand zu leisten. Wenn ich hätte, wäre, könnte, mir denke, was alles passieren könnte und was nicht sein sollte. Der sollte nicht zu seiner Schulfreundin fahren, der sollte zu Hause bleiben und sich nicht mit ihr treffen. Tut er aber.
Ja, wie kann der sowas tun?
Macht er aber. Es ist einfach so. Er macht es. Er tut es. Es ist so. Wer den Podcast hört, den letztens ich gemacht habe, Lieben, was ist ihr? Irgendwie Hofknopf. Also die letzte Folge. Wenn ihr euch die letzte Folge anhört, da spreche ich über Widerstand leisten und annehmen, was ist. Das ist das Thema. Deswegen werde ich auch hier nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Widerstand leisten schafft Leid. Und zwar mächtig, gewaltig. Und das ist eine Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu verweilen, das Leid abzufedern. Genau, Geschichten erzählen. Wir hatten ja schon mal die Freundin erwähnt, ne? Also in dem Moment, wenn man den Fehler macht, seiner Freundin zu erzählen und auf ihr Urteil zu vertrauen und immer wieder diese Geschichte vorzukramen und sich, ja, mein Mann macht eine schöne Schleife gerade, hat man so eine wunderschöne Gedankenschleife. Leute, ihr holt euch durch die Geschichten in die Gefühle, also keine Geschichten. Ja, keine Spekulationen. Im Hier und Jetzt vorm Fernseher. Das hat so viel Kraft, das hat so viel Potenzial, deswegen hacke ich da so ein bisschen drauf rum. Also das Hier und Jetzt, die Gegenwärtigkeit ist die Lösung für fast alle Probleme, die mit Gedanken und Gefühlen zu tun haben. Ja, ich hatte vorhin das Muster angesprochen. Und zwar hat die Susi gefragt, warum sieht man nur noch diese eine Kleinigkeit, die in der Regel komplett unwichtig ist, eine kleine Vernachlässigung wie er bringt keine Blumen mehr mit oder er hat nicht angerufen oder er hat zu spät angerufen oder was auch immer. Warum sehe ich nur diese Kleinigkeit und habe schlechte Laune und sehe nicht das ganze Positive obwohl ich genau weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass es bekloppt ist. Ich weiß, dass es destruktiv ist. Aber ich kann irgendwie nichts daran ändern. Das war ja auch noch vielleicht, glaube ich, mit die wichtigste Frage von Susi. Und zwar spricht man hier auch von einer sogenannten Urwunde. Jeder von uns trägt eine Urwunde in sich. Man kann auch von sogenannten Mustern sprechen. Das können sein so eine Muster wie funktionieren müssen oder nicht gesehen, nicht gehört sein. Kleines Beispiel zum Beispiel, stelle ich eine Paar vor, sie geht in die Kaufhalle und kauft ein und vergisst die Lieblingswurst ihres Freundes. Kommt nach Hause, der Freund sitzt am Tisch, freut sich auf seine Lieblingswurst und die ist aber nicht mit dabei. Er dann zu ihr, warum hast du meine Wurst vergessen, liebst mich nicht, denkst du nicht dran und fühlt sich total herabgesetzt, minderwertig, nicht geliebt, weil sie die scheiß fucking, Entschuldigung, Lieblingswurst nicht mitgebracht hat. Also ihr seht, da schwingen auch bei mir Emotionen mit, weil ich kenne das von meinem Mann auch.
Da geht's um die Wurst.
Da geht's um die Wurst, genau. So, und nur weil diese Wurst nicht da ist, fühlt sich der Mann gekränkt, nicht gesehen, nicht geliebt und abgewertet. Das Selbstbild ist kleiner geworden. Und die Frau in unserer Geschichte, die die Wurst vergessen hat, sagt sie, ey, so ein Kack, ihr habt einfach nur die Wurst vergessen. Ich bin so gestresst vom Tag, ich habe so viel zu tun. Ich gehe schon einkaufen, bringe das Essen mit nach Hause und dann sitzt er hier zu Hause auf seinen faulen Hintern, wartet auf seine Wurst und pappt mich jetzt an, weil ich die Wurst nicht mit habe. Kennt ihr alle? Kennt ihr alle? Das heißt, aus einer Kleinigkeit entsteht ein Streit über manchmal über Tage oder über Stunden oder ziemlich lange. Und hinterher steht man und sagt, warum habe ich mich da? Ich weiß gar nicht mehr, warum wir uns gestritten haben. Es war irgendein kleiner Auslöser, so eine Wurst halt. Und es entsteht ein Ding, wo man gar nicht mehr weiß, oder wo man sagt, das steht in keiner Relation. So, und warum ist das so? Genau, die Frau, danke mein lieber Schatz, die Frau hat zum Beispiel das Muster, alles richtig machen zu wollen, funktionieren zu wollen. Ja? Und in dem Moment, wenn sie es nicht richtig macht und nicht funktioniert und die Wurst vergisst, dann ist ihre Urwunde getriggert, ihr Muster getriggert und sie kommt in die Verteidigung. So, und das Problem ist mit diesen Mustern, mit diesen Urwunden, also wenn die beiden, der Mann und die Frau aus unserem Beispiel, wenn die sich beide behaken, dann wissen die eins nicht, nämlich, da unterhalten sich keine Erwachsenen, sondern da unterhalten sich kleine, verletzte Kinder. Ja, der kleine Junge, der von seiner Mutter immer übergebügelt worden ist, der nicht wichtig war, dessen Bedürfnisse immer unter den Tisch gekehrt worden sind und dem das deswegen extrem wichtig ist, dass seine Bedürfnisse gesehen und gehört werden. Und das kleine Mädchen, was immer funktionieren musste, und immer alles richtig machen musste, ansonsten hat sie Mecker gekriegt, weil sie eben nicht funktioniert hat und wurde nur gelebt, wenn sie funktioniert hat. Und das Schlimmste ist für sie, wenn sie Fehler macht. Wenn sie Fehler macht, also zum Beispiel die Wurst vergisst, ist ein Fehler. Fehler machen geht gar nicht. Ja? Dann wird man nicht geliebt, dann wird man klein. So, und diese beiden kleinen verletzten Kinder, die streiten um die Wurst, wie die Verkloppten, das sind keine Erwachsenen mehr. Und das ist, das nennt man Unbewusstsein oder Unbewusstheit. Und wenn ihr mal was über Gegenwärtigkeit, Eckhart Tolle, The Power of Now hatte ich empfohlen, liest, dann versteht ihr auch, was damit gemeint ist. Ich werde auch hier nicht weiter drauf eingehen. Diese Unbewusstheit führt dazu, dass man einander gar nicht mehr sieht, sondern nur noch sich selbst und fürs Kopf völlig in die Abstraktion. Also genau, aber ich muss mal gucken, dass ich mir jetzt, habe ich mich so ein bisschen verlaufen. Genau. Und zwar passiert Folgendes, diese Urwunden, die jeder in uns trägt, die werden getriggert durch durch Situationen, Mimik, Gestik, bekannte Gesichter, was auch immer. Genau, das Gehirn zieht sozusagen aus dem Speicher eine Karte, ja, wegen der Wurst zieht das Gehirn die Karte, ich werde nicht gesehen, nicht gehört und der Schmerz, der da abläuft in dem jungen Mann, der da sitzt und seine Wurst nicht hat, der hat nichts mit der Wurst zu tun, sondern es ist der ganze alte Schmerz aus seiner Kindheit, aus seiner Urwunde. Und wenn der in diesem, wir nennen das, der ist im Muster, der ist unbewusst, wenn der da drin hockt, dann kann der auch gar nicht mehr anders. Das heißt, liebe Susi, wenn du genau weißt, dass dein Freund dich liebt oder dass du einfach nur gerade doof eifersüchtig bist und kannst nichts dagegen tun, weil du einfach eifersüchtig bist und es dir total beschissen geht und du dir nicht anders zu helfen weißt, dann brauchst du dich jetzt nicht schämen oder dir doof vorkommen. Das geht uns allen so. Das ist so, nämlich Muster sind nicht steuerbar. Muster haben immer recht und sie sind unbewusst. Wenn wir im Muster sind, merken wir nicht, dass wir im Muster sind. Wir haben das Gefühl, wir haben völlig recht. Wir sind völlig im Recht. Da ist zwar so ein Zipfel Realität und du kannst froh sein, wenn der da ist und du weißt, er liebt dich. Das ist schon mal super. Und ja, was machen wir mit dieser Urwunde und diesem Muster? Also zum einen können wir die Urwunde auch wieder nur durch Selbstliebe angehen und durch Glaubenssätze. Hier empfehle ich wieder das Buch von Byron Katie, Lieben, was ist? Es geht da um die Hinterfragung von Glaubenssätzen. Denn hinter so einem Muster steckt ein Glaubenssatz. Zum Beispiel bei der jungen Dame aus dem Beispiel der Glaubenssatz, ich muss funktionieren und ich darf keine Fehler machen, sonst bin ich wert. Das ist ein beschissener Glaubenssatz, den man auch als Erwachsener immer noch in sich trägt, ohne es zu wissen. Und der junge Mann in unserem Beispiel hat halt, wie gesagt, diesen Glaubenssatz, wenn der andere mich nicht sieht und hört, dann liebt er mich auch nicht, bin ich nichts wert. Ich bin nichts wert, weil der andere meine Bedürfnisse nicht wahrnimmt. Diese Glaubenssätze, die kann man hinterfragen, die kann man überprüfen. Ja, das kann man sich mit beschäftigen, das kann man umbauen, weil das Gehirn ist neuroplastisch und man kann neue Strukturen im Gehirn schaffen. Ja, so viel zu dem Thema Glaubenssätze, Muster. Und im Muster kann ich nur sein, wenn ich nicht bewusst bin. Wenn ich gegenwärtig bin, im Hier und Jetzt, dann hat das Muster keine Chance. Also das Muster stirbt sozusagen in dem Moment, wo ich gewahr werde, dass ich im Muster bin. Und dafür muss ich wieder gegenwärtig sein. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Interpreten, von dem wir gerade gesprochen haben. Der Interpret, das ist die Stimme im Kopf. Das ist die Stimme im Kopf. Aber wer meine Podcasts hört, der weiß, ich habe da auch schon sehr oft drüber gesprochen, beim Thema Angst vor allen Dingen. Die Stimme im Kopf ist den ganzen Tag da. Das ist die Stimme unseres angelernten Verstandes. Und diese Stimme halten wir in der Regel für uns selbst. Haben wir schon mal drüber gesprochen, Körper, Seele, Geist. Wir sind nicht unser Verstand, sondern wir haben einen Verstand. Und wir haben die Angewohnheit, sehr viel zu denken und oft auch unbewusst zu denken. Und ich hatte euch schon mal die Aufgabe gestellt, lauft doch einfach mal von A nach B und versucht mal dabei nicht zu denken. Oder setzt euch hin, schaut mal eine Wand an oder ein Bild an und versucht mal nichts zu denken. Also wenn ihr euch so ein Bild anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass ihr sagt, okay, ich soll jetzt ein Bild anschauen. Das Bild ist bunt. Och, es gefällt mir. Eigentlich gefällt es mir doch nicht. Blödes Bild. Was auch immer. Ihr werdet merken, dass ihr nicht in der Lage seid, dieses Bild anzuschauen, ohne einfach nur zu schauen. Ohne es zu interpretieren, ohne es zu werten, ohne zu vergleichen. So, und diese Stimme im Kopf, die da eigentlich vergleicht und wertet und euch irgendwas erzählt, obwohl ihr das gar nicht wollt, weil eure Aufgabe ist, nicht denken. Ihr werdet feststellen, es ist fast unmöglich, nicht zu denken. Und wenn ich unbewusst denke, dann passiert es mir, dass, warte mal, mein lieber Mann, sag einfach, er macht hier
Ja,
Zeichen.
dass der Interpret dann anfängt, Geschichten zu erzählen. Das sind die
Genau.
schönen Geschichten, die du dir dann eben halt in dem Falle der Unterhaltung mit deiner Freundin
Genau, also
ausmalst,
wenn die
ne?
Susi dann auf der Couch sitzt vorm Fernseher mit dem Eiswaffel, mit der Eiswaffel in der Hand und sich ausmalt, dass er gerade die Ex-Freundin küsst und mit der im Bett verschwindet, dann ist das der Interpret. Ja, und in dem Moment, wenn ich mir bewusst werde, dass gerade mein Interpret diese schöne Geschichte sich ausmalt und ich mich bewusst dafür entscheide, dass er jetzt mal gerade nichts zu melden hat und bitte jetzt einfach mal die Klappe hält, dann komme ich in die Gegenwärtigkeit und ins Hier und Jetzt. Und der Interpret hält seinen Mund und ich komme ins Bauchgefühl und zu mir sozusagen. Ja, boah, das war jetzt, glaube ich, ganz schön viel. Meine Güte. Ich glaube, dass wir so ziemlich alles besprochen haben. Schatzi, hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö, ne? Wenn nicht, ich denke, das Ding ist jetzt auch lang
Danke.
genug. Ich hoffe, liebe Susi, das entschädigt dich dafür, dass du sehr lange auf diesen Podcast warten musstest. Und ja, ich werde ihn mir auch nicht nochmal anhören, weil er ist so lang und werde jetzt einfach mal hoffen, dass ihr ihn auf alle Fälle unterhaltsam findet, den Wohnmobil-Podcast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Eure Nicole.